Hallo und herzlich willkommen zurück zu Überfluss FM. Mein Name ist Flo.
Mein Name ist Matthias und wir sind glücklich zurück aus dem Winterschlaf. Hoffen, ihr habt ihn auch gut überstanden. Wir haben uns entschieden, die Sendung ganz neu zu strukturieren, weil wir uns gedacht haben, das ist alles zu schwierig und zu kompliziert und wir wollen hier frischen Wind reinbringen und wollten auch mehr Möglichkeit haben, uns kreativer auszuleben. Flo, was haben wir alles geplant?
Ja, genau, Matze. Wir haben uns Rubriken überlegt, also feste, wiederkehrende Segmente, die wir jetzt regelmäßig in unsere Podcasts einbauen wollen, die uns und unseren Zuhörern eine feste Struktur geben sollen und wiederkehrende Themen bringen sollen. Und da freuen wir uns schon drauf.
Genau, weiterhin haben wir unsere Regelmäßigkeit überarbeitet oder wollen sie überarbeiten. Unser Ziel ist es jetzt, jeden Monat eine Episode rauszubringen. Das erscheint uns realistisch. Wenn das viel zu gut funktioniert, dann werden wir das wahrscheinlich wieder ein bisschen reduzieren. Aber an und für sich wird es jetzt einmal im Monat rauskommen. Über den genauen Tag werden wir euch über Instagram informieren.
Außerdem werden wir von nun an oder zumindest auf absehbare Zeit remote aufnehmen werden und hoffen, dass wir es jetzt mittlerweile nach langen Schwierigkeiten, die wir immer wieder damit hatten, so aufzunehmen, endlich an dem Punkt angekommen sind, wo wir das gut hinbekommen und für euch eine zufriedenstellende Qualität produzieren können. Und bitten da auch um Feedback, falls es da irgendwelche Mängel gab, aber ich denke, wir sind im Ganzen jetzt endlich Herr geworden. Aber das wird sich noch zeigen.
Das will ich stark hoffen und dann lass uns gleich mal in medias res gehen, dass das nicht zu lange dauert. Wir wollten das Programm nämlich auch deutlich raffen. Flo, wie geht's dir denn die Tage? Wir sind mal wieder im Lockdown, wir waren lange nicht on air, hatten also keine Hobbys. Was tust du? Wie geht's dir? Wie ist die Stimmung?
Ja, genau, also wir nehmen jetzt hier auf am 1.3. 2021. Gutes Jahr jetzt, dass Corona angefangen hat, glaube ich, langsam, oder? Und gutes Jahr ist der erste Lockdown, glaube ich, ja. Fühlt sich an, als wären es 10 Jahre. Und fühlt sich auch an, als wird sich nicht mehr ändern. Weil sich irgendwie nicht viel tut. An der Nachrichtenfront auch. Bei mir persönlich, ich bin in der Semesterpause, in 2 Wochen geht es schon wieder los.
Ja,
Und
ihr Hochschulmenschen seid aber auch immer eilig.
das stimmt, ja. Ja, wir haben halt eine andere Taktung so ein bisschen immer.
Ja.
Dafür haben wir auch immer so einen Clear Cut. Also wenn es bei mir vorbei ist, dann ist es bei mir auch vorbei. Du schreibst hier und da noch deine Hausarbeiten oder keine Ahnung was. Obwohl dein Semester eigentlich offiziell schon zu Ende ist. Bei mir ist es einfach zu Ende nach der Prüfungsphase, was auch immer ganz angenehm ist eigentlich. Ja, nee, ich bin ein bisschen auf Jobsuche gerade, ansonsten lebe ich ein entspanntes Leben und bin jetzt hier mit dir und freue mich, einen Podcast aufzunehmen. Wie läuft's bei dir, Matthias?
Mir geht es zurzeit auch gut. Wie du richtig bemerkt hast, habe ich Hausarbeiten zu schreiben, aber das ist alles im Rahmen. Bin froh, dass ich jetzt wieder relativ viel Freizeit habe. Also wieder Freizeit, weil Klausuren und nebenbei Arbeiten und alles, das ist natürlich stressig. Und ich freue mich sehr, dass ich die Zeit jetzt wieder für den Podcast nutzen kann. Bin auch total gehypt darauf. Und darum, weil wir, glaube ich, beide jetzt wieder diesen Ausgleich gebraucht haben, haben wir uns auch was Neues überlegt. Die Stimmung ist soweit gut. Ich habe jetzt was rausgefunden. Ich habe jetzt lange Wochen keinen Sport mehr gemacht, weil mir immer, wenn ich es probiert habe, der Hals unglaublich weh getan hat. Und ich dachte, das ist eine Erkältung und da soll man keinen Sport machen, weil sich das sehr gerne ins Herz frisst. Da habe ich einen Kommilitonen, der hat es drauf angelegt. Der ist, glaube ich, seit einem Jahr lahmgelegt. Bis ich dann darauf hingewiesen wurde, dass es daran liegen kann, dass die Heizungsluft zu trocken ist, weil die Wohnung hier muss man brutal viel heizen, weil das ein Altbau ist.
Ja.
Und seit es wieder wärmer ist und ich die Heizung konsequent ausdrehe und immer dafür sorge, dass Wasser im Raum ist, das verdunsten kann, hat es tatsächlich wieder aufgehört. Ich mache wieder aktiv Sport, habe vorhin erst ein wunderschönes Rückenworkout gehabt.
Ist
Und
doch super.
das macht mich tatsächlich sehr glücklich und entspannt. Ja, das hat gefehlt.
Ja, das glaube ich.
Was auch gefehlt hat, das ist jetzt der Übergang in unsere erste Rubrik. Wir haben ein Experiment gestartet. Wir haben eine Woche haben uns im Verzicht geübt. Jetzt ganz weg vom Fasten, vom Katholischen. Aber wir haben beide gemerkt, dass wir ein Problem haben. In meinem Falle war es Zucker, weil, wie eifrige Hörer wissen, habe ich mit dem Rauchen aufgehört und mir zeitgleich das übermäßige Fressen von Süßkram angewöhnt, einfach zum Kompensieren, was ja davor nie mein Ding war. Und das ist ja, zur Ersatzsucht geworden, leider Gottes, bin ich nicht mehr davon weggekommen. Und ich hatte bis zuletzt den Teint eines 13-Jährigen, also ich habe wieder Pickel bekommen. Und das ist mit 24 echt unwürdig, finde ich. Und darum habe ich mir gesagt, ich lasse jetzt mal eine Woche den Zucker weg, also zumindest den raffinierten Zucker. Flo, du hast auch gemerkt, dass es zu viel ist. Worauf hast du verzichtet?
Genau, auf meiner Seite, ich habe auf den regelmäßigen Kaffeekonsum verzichtet, weil ich doch gemerkt habe, dass, oder eigentlich ist mir das seit langem klar, sage ich jetzt mal, dass der tägliche Kaffee zum Ritus geworden ist. Und wenn ich dann bei meiner Freundin bin, die haben Kaffeevollautomaten und so weiter, und dann wird aus einem Kaffee schnell mal auch dann noch ein zweiter am Tag. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der 3, 4, 5 Kaffee trinkt. Das habe ich, die Phasen hatte ich auch schon mal als Zeiten bei der MTU, als ich noch als Werkstudent gearbeitet habe oder so, wo man dann seine Zeit mit Kaffee trinken verbracht hat. Aber dieses regelmäßige Kaffee trinken wollte ich ein bisschen loswerden, weil man es irgendwie nur noch aus Gewohnheit macht und aber doch vielleicht eigentlich einfach darauf verzichten kann, genau. Und das war so der Startpunkt von diesem Experiment, das wir uns sozusagen überlegt haben. Und dieses Experiment haben wir dann treffend mit Versuchskaninchen betitelt, und das ist auch schon die erste Rubrik, die wir uns sozusagen jetzt überlegt haben für unseren Podcast. Und damit ist gemeint, Versuchskaninchen, wir überlegen uns für jeden Podcast oder für jeden Podcast, wo wir es machen wollen zumindest, immer wieder neue Dinge, die wir ausprobieren wollen oder auf die wir verzichten wollen, wie jetzt in diesem Fall. Und die testen wir sozusagen für euch und berichten von unseren Erfahrungen. Und von daher steigen wir vielleicht einfach ein, Matze. Was waren deine Erfahrungen mit dem Zuckerverzicht? Ist es dir schwer gefallen oder wie lief's?
Am Anfang war es tatsächlich total übel. Ich meine, das wird jeder kennen, vor allem wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Dann ist der nachmittägliche Kuchen oder bei uns beim Penny um die Ecke gibt es so belgische Waffeln mit Zartbitterüberzug. Ganz billiges Zeug, da sind sogar so Zuckerstückchen drin noch, aber irgendwie stehe ich drauf. Ich komme da nicht raus. Oder halt, wenn meine Freundin den Kuchen gebacken hat, bin ich auch immer gern dabei und die backt sehr gerne und sehr gut. Das ist ein Problem. Und das ist zum Ritual geworden. Und dann eben auch teilweise nicht nur nachmittags, sondern auch mal zwischendurch, wenn ich Hunger hatte. Weil ich habe immer sehr viel Hunger. Das ist ein Problem. Und zwischen Mittagessen und Abendessen können ja durchaus mal 8 Stunden liegen, weil ich immer versuche, in 4 Stunden Rhythmen zu essen. Und das muss gefüllt werden. Und wenn man, zumindest ist bei mir so, wenn ich da so lange nichts esse, dann habe ich Bock auf Süßkram. Und die ersten Tage war es wirklich brutal hart, darauf zu verzichten. Oh, vor allem. Ja, jetzt ist ja auch Faschingszeit, da gibt es auch Krapfen und alles. Das ist immer sehr verlockend. Ich habe mir dann Sonnenblumenkerne besorgt, so eine Riesenpackung, 600 Gramm, glaube ich. Das waren geschälte Sonnenblumenkerne, jetzt nicht die mit Schale, was die Russen sagen, glaube ich, Simitschki, und die Türken haben das auch, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Also keine zum Poolen, die habe ich nicht gefunden, sondern geschälte, aber das war auch in Ordnung. So ganz kleine Happen eben, an denen man viel kauen kann, wo man viel zu tun hat, die gut ablenken. Davon habe ich sehr viel gesnackt. Das ist natürlich jetzt nicht gut, wenn man abnehmen will, weil die auch saumäßig viele Kalorien haben, aber es ist zumindest gesund und hat viel Eiweiß. Also schon mal viel besser als Süßigkeiten.
Also du hast den Zucker
Und
mit, anstatt komplett quasi auf den Snack zu verzichten, hast du den ungesunden Snack mit einer gesünderen Alternative ersetzt.
genau, das war Schritt 1. Das habe ich ja schon bei der Nikotinentwöhnung gemerkt, dass man irgendeinen Ersatz braucht. Sonst wird es zu unspaßig. Und dann wird man zu leicht rückfällig.
Ja.
Und Gleichzeitig habe ich natürlich versucht, jedes Hungergefühl zu vermeiden und habe jetzt einen Nachmittagssnack eingeführt. Das ist dann meistens entweder ein Brot oder ein paar Haferflocken, dass ich halt wirklich den ganzen Tag gut genährt bin. Und auch zu den Hauptmahlzeiten, da wird nicht nur ein bisschen gesnackt, da wird anständig gegessen. Also ich esse auch dreimal täglich warm, wenn es ist. Und damit komme ich eigentlich super über den Tag, muss ich sagen. Da habe ich nie Hungergefühl, werde jetzt auch werd nicht fett, weil ich versuche gesund zu essen und jetzt ja eben auch wieder Sport mache und vermeide eben diese Gelüste. Und da geht es mir jetzt seit ein paar Tagen tatsächlich sehr gut und ich bin weg vom Zucker.
Und
Wie sieht es
wie
denn bei dir
viele?
mit dem Kaffee aus?
Nein, ich möchte noch kurz bei dir
Okay, du
bleiben.
möchtest noch? Okay, klar.
Wie viel Süßes habt ihr denn noch daheim?
Diverses. Die
Diverses.
Waffeln sind am Start, der Kuchen ist am Start.
Okay. Also die Versuchung ist schon immer noch im Haus.
Ja, ich werde auch versucht. Also man versucht dauernd mir was anzudrehen. Aber ich bleibe stark. Wir waren jetzt erst am Sonntag am Chiemsee unten. Oder ja doch, am Chiemsee,
Oh.
bisschen wandern und alles. Und der Kuchen war als Teil der Verpflegung eingeplant, der Nachmittagsverpflegung. Da habe ich mich standhaft dagegen gewehrt und bin bei den Broten geblieben. Auch wenn das natürlich verlockend war. Aber ich finde, es lohnt sich, weil, oder gerade das war wirklich perfekt, mal wieder in der Sonne zu sein, an so viel frischer Luft, wie man es in der Stadt wirklich nicht gewöhnt ist. Und dann noch sauber zu essen, das ist, man fühlt sich nicht so verklebt. Das ist richtig gut, weil das ganze Rumsitzen während dem Lockdown, und dann ist es miefig und also egal wie oft man lüftet, es fühlt sich miefig an und man bewegt sich auf keinen Fall genug. Also die 10 Kilometer, die man am Tag laufen soll, schaffst du ja nie. Also keine Chance. Und dann isst man noch irgendeinen Scheiß, weil einem langweilig ist und weil man frustriert ist. Das finde ich verklebt total. Und jetzt dieses Ding sauber essen und dann so noch bewegen, das war jetzt wirklich ein gelungener Abschluss von der Testwoche.
Und wirst du es verlängern über die Testwoche hinaus?
Auf jeden Fall. Ich habe ja davor nichts Süßes gegessen, habe dann jetzt Mitte November angefangen damit und werde jetzt dabei bleiben, nicht mehr zu
Ja, du bist
sündigen.
ja sonst eigentlich eh jemand, der relativ diszipliniert sein kann, was das Essen angeht. Rein von deiner schon recht strikten Ernährung, wenn du in deinem Sportprogramm und so weiter drin bist mit, ich sage jetzt mal, Magerquark und Haferflocken. Als Stichwort,
Die
alle, die dich kennen, werden wissen, wovon ich rede.
Magerquark und Haferflocken, die einzigen Lebensmittel, die der Mensch braucht und vor allem die
Nüsschen und Himbeeren.
vielfältigsten.
Und viel mehr brauchst du nicht im
Ja, klar.
Leben.
So ein paar Dinger schon noch, aber das ist schon. Also die Basics sind auf jeden Fall Magerquark und Haferflocken.
Ja,
Mehr
ja.
braucht der Mensch nicht.
Okay.
Da bin ich überzeugt. War ein leichtes erstes Experiment. Ich denke, es werden härtere kommen und da bin ich
Wir
auch schon
können
sehr
noch
gespannt drauf.
weitergehen. Ja, ich muss jetzt
Genau.
sagen, auf meiner Seite ist es nicht viel spektakulärer geworden. der Kaffeeverzicht, also ich habe den Kaffeeverzicht wie lange geübt? Ich sag mal, ungefähr 14 Tage mit einer minimalen Ausnahme, dass ich mal bei meiner Tante gewesen bin und da dann ein Espresso getrunken habe, weil die ihren 60. Geburtstag hatte und da durfte ich mich dann mal blicken lassen für eine kurze Weile und bin dann halt auf einen Espresso vorbeigekommen und da wollte ich dann auch nicht sagen, okay, jetzt nein, ich trinke keinen Espresso, sondern bloß einen Tee oder sowas, weil das ist ja dann doch, ein Espresso ist jetzt nicht so viel und da erlaube ich mir dann eine kleine Ausnahme, aber ansonsten habe ich so, ja, rund 2 Wochen, würde ich sagen, auf Kaffee verzichtet. Ist es mir schwer gefallen? Ich würde sagen, nein. Meine Methode war einfach zu sagen, ich ersetze den Kaffee einfach durch Tee. Wohlgemerkt, kein schwarzer Tee und auch kein grüner Tee. Den grünen Tee habe ich ein, zweimal getrunken, glaube ich. Dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass grüner Tee ja auch Tein enthält, was der Äquivalent zum Koffein ist oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie die Begrifflichkeiten zusammenstehen. Auf letzten ist es letztlich das gleiche wie Koffein. Oder ähnlich. und habe dann.
Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, aber sie wirken auf jeden
Es hat
Fall
eine ähnliche Wirkung
ähnlich
und
bis gleich.
ich glaube, es baut sich im Körper irgendwie anders ab. Also es soll noch gesünder sein als der Koffein. Sei dahingestellt, nachdem ich diese Erkenntnis erhalten habe, dass im grünen Tee das auch der Koffein sozusagen drin ist, habe ich dann auch den weggelassen und habe mich dann meistens des Früchtetees, Hagebuttentees und der ähnlichen bedient und habe einfach den Kaffee dann immer durch den Tee ersetzt zu den üblichen Zeiten, also meistens nachmittags um 3 oder sowas oder wenn es bei uns ist normal die Zeit, wo es bei uns immer Kaffee gibt daheim. Und schwierig war es in dem Sinne nicht, das umzustellen. Das ist leicht gemacht, weil du weißt, wie es bei mir daheim ist. Wir gießen unseren Kaffee immer selber auf. Und wenn ich weiß, also wir mahlen die Bohnen selber und dann gießen wir es mit heißem Wasser einfach auf. Also für normalen Filterkaffee. Und wenn ich mir diese Arbeit mir nicht zu machen, nur damit ich dann halt diese Tasse Kaffee nicht habe, ist mir nicht schwer gefallen in dem Sinne. Weil Tee machen ist dann ein bisschen schneller an der Stelle. Und
Jetzt
von.
muss ich aber ganz kurz einhaken.
Ja.
Liebst du nicht auch das Ritual? Also bei mir ist es so, bei meiner Siebträgermaschine, ich liebe das Ritual. Ich stehe einfach drauf. Ich mache das gern. Das gehört für mich essentiell dazu. Darum habe ich es mir auch gekauft, damit ich da eben ein bisschen Brimborium drum machen kann. Aber vermisst du das nicht, diesen Akt, sich wirklich Zeit zu nehmen fürs Kaffee machen?
Nee, nicht wirklich. Da bin ich vielleicht nicht sentimental genug.
Okay.
Es ist jetzt nicht so, als hätte ich groß was dagegen und der Geruch, der sich dann in der Küche verbreitet und so weiter, ist schon was Schönes. Also ich verstehe schon, was du meinst. In dem Sinne. Aber es ist nicht so, als würde ich dem hinterherhängen in irgendeinem Sinn. Ich habe aber doch durchaus gemerkt, dass mir dieser kleine Kick am Nachmittag irgendwie an ein, zwei Tagen gefehlt hat. So, also es war jetzt kein Phänomen, das ich jeden Tag eingestellt habe. An den meisten Tagen fand ich eigentlich, dass ich es überhaupt nicht in meinem Körper, jetzt an meiner Leistungsfähigkeit oder irgendwas gemerkt hätte, dass ich totale Müdigkeit gehabt hätte. Außer an eben ein, zwei ausgewählten Tagen, wo ich dann ich sage jetzt mal, im späten Nachmittag oder was, sich irgendwie auffällig viel Müdigkeit eingestellt hat. Und dann ist natürlich die Frage, hängt es wirklich mit dem Koffein zusammen oder nicht? Weil es natürlich 100.000 andere Faktoren auch noch gibt. Von daher bin ich mir da nicht sicher. Aber insgesamt kann man sagen, habe ich festgestellt, dass ich nicht kaffeesüchtig bin. Und das alleine ist, glaube ich, schon eine tolle Erkenntnis für mich.
Da bist du mir auf jeden Fall einen großen Schritt voraus. Ich bin es definitiv. Aber gibt es jetzt wieder in Zukunft Nachmittagskaffee? Wird es ihn wieder geben? Wird wieder
Ja,
aufgebrüht?
den wird es schon wieder geben. Ich werde allerdings versuchen, es vielleicht in einem gewissen Turnus zu machen. Also nicht, vielleicht nicht, anstatt jeden Tag zu machen, vielleicht nur jeden zweiten Tag zu machen oder sowas in die Richtung. Und dann an den anderen Tagen halt wieder Tee zu trinken oder so. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre Kaffee unendlich ungesund. Und das bisschen Koffein. Ich trinke ja auch sonst keinen, also dieses Energy-Drink-Zeugs und so weiter. Davon halte ich mich ja eigentlich auch fern, außer wenn es in den harten Zeiten im Studium, in den harten Lernphasen mal richtig eng wird oder so. Aber sonst halte ich mich ja von so anderen Koffein-Zeugs eigentlich sowieso fern. Von daher glaube ich jetzt nicht, bin ich eigentlich der Überzeugung, dass ich es mir gut erlauben kann, sage ich jetzt mal, aus gesundheitlichen Gründen. Von daher, ganz missen will ich ihn halt doch nicht.
Das finde ich verständlich und auch lobenswert, dass du so wenig trinkst. Ich für meinen Teil bin bei etwa 5 bis 6 Tassen am Tag. Ich glaube, da ich noch lebe, sollte das in Ordnung sein. Aber um jetzt eine ganz billige Überleitung hinzulegen, möchte ich diese Rubrik hier abschließen, wenn wir alles gesagt haben, wenn du deine Erfahrungen geteilt hast.
Ja.
Außer du möchtest
Nee,
noch was
alles gut,
sagen?
alles gut.
Alles gut, okay. Zu einem Ort, an dem auch viel Kaffee getrunken wird, nämlich dem Büro. Wir sind ja jetzt im Lockdown, wir sind zu Hause, ganz viele von uns sind im Homeoffice. Besonders die Büromenschen, zumindest sollten alle Büromenschen im Homeoffice sein. Das wäre sehr förderlich, aber die U-Bahnen sind immer noch zu voll, habe ich neulich bemerkt. Aber ich habe mir da erstmal ein
Wird es
paar
Zeit für eine
Gedanken gemacht.
Umfrage?
Ja, ich glaube, Umfrage hilft ja
Den
nichts,
Leuten ein
sondern
bisschen
mal
auf den Zahn
verbindliche Regeln.
fühlen,
Aber
mal die Polizei vorbeischicken. Jeden kontrollieren, der in die U-Bahn
ja.
einsteigen will.
Stimmt, ja, weil die Leute dürfen ja in die Arbeit fahren, das ist ja das Problem. Und in der Arbeit gibt es dann kein Corona. Aber wir wollen heute nicht vom Corona sprechen. Das drückt nur die Stimmung. Aber ich habe mir jetzt mal überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn es ein Recht auf Homeoffice gäbe? Weil jeder, mit dem ich bisher über das Thema gesprochen habe, in letzter Zeit hat gesagt, er findet Homeoffice super. Also nicht immer, sondern nur so 2, 3 Tage die Woche. Aber das wäre perfekt, weil es gibt ja viele Menschen, die pendeln 1 Stunde am Tag, die pendeln 2 Stunden am Tag. Da geht ja einiges an Lebenszeit verloren. Und es ist ja nachgewiesen, dass das sehr schlecht für die Psyche ist. Und ich habe mir jetzt überlegt, was würde passieren, wenn es ein Recht auf Homeoffice gäbe und das Modell dann dahin führt, dass so ungefähr die Hälfte der Leute nur noch am Arbeitsplatz ist. Und dann habe ich mich gefragt, was passieren würde, wenn nur noch die Hälfte der Menschen ins Büro geht. Also mal abgesehen von allen anderen Vorteilen, bräuchte man auch nur die Hälfte an Bürofläche. Und dann habe ich mal versucht loszurechnen, was das bringt. Und hier kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, die wir Milchmädchenrechnung genannt haben. Milchmädchenrechnung beschreibt ja eine Rechnung, die so derart vereinfacht ist, dass sie eigentlich gar nicht funktioniert. Oder sogar grundlegend falsch ist. Was wir damit versuchen, ist eine Reihe von Überlegungen anzustellen, wo wir sehr vereinfachte Zahlen nehmen, damit es überhaupt berechenbar ist und auch überhaupt Zahlen verfügbar sind,
Und
um
damit
damit
wir weniger Arbeit haben.
sehr wichtig, weil ich bin bekanntlich schlecht in Mathe. Aber vor allem eben, oft ist die Datenlage einfach zu schlecht, also für den Otto-Normalverbraucher da genug Zahlen reinzukriegen. Und man muss es ja auch vorrechnen können, damit es verständlich ist. Aber im Grunde geht es darum, wenn wir eine Idee haben oder von einem Plan einer gesellschaftlichen Entwicklung hören, dann wollen wir das in Zukunft mal kurz durchrechnen und schauen, in welchen Größenordnungen man sich denn da bewegt. Und diesmal wollen wir uns mit Büroflächen beschäftigen. Besser gesagt, was passiert, wenn die Hälfte der Büroflächen in München wegfiele? So. Allein in München gibt es 20,73 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Die kosten etwa 25 Euro pro Quadratmeter, ganz grober Durchschnittswert zwischen den verschiedenen Quadratmeterpreisen. Und das sind etwa 518 Millionen Euro Miete im Monat, die in der ganzen Stadt für Büroflächen bezahlt werden.
Also eine halbe Milliarde.
Ja,
Oder?
genau.
Ja.
Habe ich eine halbe Million gesagt?
Nein, nein, nein. Ich wollte es nur nochmal.
Achso, okay, genau. Etwa eine halbe Milliarde Euro an Miete wird im Monat für Büroräume bezahlt. Das heißt also, wenn wir nur die Hälfte davon brauchen, könnte sich die Wirtschaft schon mal eine Viertelmilliarde Euro an Mietkosten sparen. So, dann haben wir jetzt aber einen Haufen leerstehender Büroräume. Was kann man jetzt also mit so vielen leeren Büroräumen machen? Nehmen wir mal an, Büroräume können universell umgebaut werden. Und was braucht man in München am dringendsten? Wohnraum. Jetzt überlegen wir mal, was passiert, wenn wir aus den ganzen Büroräumen, also quasi der Hälfte der vorhandenen Büroräume, die ja jetzt leer steht in unserer Annahme, was man daraus machen kann. Dann nehmen wir jetzt die 20,73 Millionen Quadratmeter Bürofläche, die vorhanden ist, teilen sie durch 2, um die Hälfte zu bekommen. Und schauen uns jetzt an, wie groß eine durchschnittliche Münchner Wohnung ist. Das sind 39 Quadratmeter. Und teilen dann die Hälfte von den 20,73 Millionen durch 39 Quadratmeter und kriegen ein Ergebnis von ungefähr 266.000 Wohnungen heraus.
56.
Nee, 65. Du hast mit 20 Millionen und nicht mit 20,73 gerechnet.
Okay. My bad.
Schweig, wenn der Mathe-Guru spricht.
Ah, ja, genau. Sind wir schon so weit. Kaum rechnen wir einmal richtig, wird er überheblich.
Okay, also fürs Publikum, wir haben gerade tatsächlich einige Minuten damit verbracht, die Rechnung nochmal durchzugehen, weil ich mir nicht mehr so ganz sicher war. Darum stichelt er gerade so gemein von der Seite.
Also bitte.
Aber die Rechnung hat zum Glück gestimmt und somit passt alles. Also, wir haben jetzt herausgefunden, wenn die Hälfte der Büroräume leer steht, könnte man daraus 266.000 winzige Wohnungen machen. In München gibt es zurzeit 870.000 Wohnungen. Jetzt muss man also, wenn man wissen will, wie viel wir dazu gewinnen würden, prozentual, die 266.000 Wohnungen durch die 870.000 Bestandswohnungen teilen und das Ganze mal 100 nehmen. Und dann kommen wir darauf, dass wir etwa 30% Wohnraum dazu gewinnen könnten, wenn wir die Hälfte der Büros dicht machen. Jetzt möchte ich erstmal einen Shoutout an alle meine ehemaligen Mathelehrer richten, die, glaube ich, nie erwartet hätten, dass ich irgendwann fremden Menschen eine Rechnung vorrechne.
Ja, ich habe auch sehr gespannt zugehört, als du deine Prozentrechnung nochmal den Zuhörern auch dargelegt hast.
Schon, gell? Also ich lese gerade auch ab, so fair muss man sein.
Naja, also andere würden das vorwegnehmen, aber du hast das nochmal allen schön erklärt, damit auch jeder folgen kann.
Allen voran ich.
Ja, nee, aber also die Zahlen sind beeindruckend, so naiv sie wahrscheinlich sind. 30% ist doch eine Hausnummer. Also Potenzial wäre da auf jeden Fall. So viel kann man festhalten.
Grundsätzlich, wie immer, wenn es jemand besser weiß, meldet euch bitte. Aber wir haben die Hoffnung, dass es näherungsweise stimmt und dann möchte ich dem Flo vollkommen recht geben. Die Zahl ist spektakulär. Damit könnte man, glaube ich, auch den Mietpreis spontan um einiges fallen lassen, wenn so viele neue Wohnungen verfügbar wären.
Und du würdest ja gleichzeitig mit so einer Regelung auch wieder andere Probleme auch noch lösen in Infrastruktur und Co., mit denen du jetzt zu kämpfen hast.
Ja, genau. In München wird ja zurzeit die zweite Stammstrecke gebaut, weil die erste massiv überlastet ist. Auf dem Mittleren Ring ist eigentlich jeden Tag Stau. Sogar während Corona ist hier eigentlich mehr als genug los. Und Städteplaner rätseln eigentlich schon seit Jahrzehnten, wie der Pendelverkehr zu managen ist. Und die einzige Lösung, die bisher angeboten wurde, also zwangsläufig, da können sich die Städteplaner nichts dafür. Aber dadurch, dass der Trend international auch zur Urbanisierung geht, kommt man nicht umhin, die Städte oder die Verkehrswege immer weiter auszubauen. Und ein Modell, wo die Leute einfach zu Hause bleiben, weil es möglich ist, zumindest teilweise, würde so viele Probleme im Keim ersticken.
Würde einiges ändern, würde einige Konsequenzen mit sich ziehen. Viele Leute würden dann auch vielleicht auf ein Auto verzichten,
Sicher.
mehr über
Oder.
Carsharing-Modelle vielleicht gehen, weil sie es halt besser machen könnten, wenn sie nicht mehr regelmäßig in die Arbeit fahren müssen und so weiter und so fort. Also auch umweltbezogen könnte das einige Dinge ändern und andererseits natürlich auch Folgen haben wie Einbrüche in gewissen Wirtschaftszweigen, sage ich jetzt mal. Neuautokauf etc. Die arme Automobilindustrie und so weiter und so fort. Also die Konsequenzen kann man da ewig weiterspinnen. Viele davon wären definitiv positiv und würden konkrete Probleme, die wir die wir haben und weiterhin haben werden, die gehen nirgendwo hin, vielleicht ansatzweise zumindest lösen können. Und eine ansatzweise Lösung ist besser als irgendwas, was die Politik vorzuweisen hat sonst. Ich meine, dieses Recht auf Homeoffice wird ja diskutiert. Muss man den Herren oben auch mal lassen. Ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. Weißt du da irgendwas dazu, Mats? Hast du das vielleicht noch nachgeschaut?
Nein, habe ich leider gar nicht. Aber ich muss sagen, dass das Thema allgemein, finde ich, falsch diskutiert wird, weil, wie du sagst, es wird diskutiert, es wird auch schon seit einigen Jahren diskutiert, aber nicht ernsthaft, weil es eben nur auf der Arbeitnehmerebene geführt wird. Sprich, der Arbeitnehmer möchte das, weil es für ihn komfortabel ist und der Arbeitgeber sagt, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Und meines Wissens nach ist das eigentlich größtenteils die Argumentation, die es gegen Homeoffice gibt, dass Arbeitgeber keinen Bock drauf haben.
Ja.
Und das war eigentlich auch was ich bzw. wir hier zeigen wollten mit dieser Rechnung, dass es Argumente gibt, die vielleicht etwas schwerer wiegen als ein "Ich habe da keine Lust drauf".
Ja, und dass es halt konkrete finanzielle Vorteile für ein Unternehmen haben könnte. Jetzt als individuell betrachtet auf Unternehmenssicht und aber halt auch dann wiederum global betrachtet für eine ganze Stadt, für die Stadtentwicklung und für den ganzen Staat dann letztlich. Also auf großer Ebene, auf großer wirtschaftlicher Ebene meine ich damit.
Dann glaube ich, haben wir an dieser Stelle alles dazu gesagt. Und bevor wir uns zu tief darin verlieren, würde ich jetzt gerne weitergehen, wenn du nichts dagegen hast.
Genau, wir haben nämlich noch eine weitere Rubrik für euch heute. Also wir trumpfen richtig auf. Und diese nächste Rubrik haben wir Erklär's einem Idioten getauft. Und die Idee dahinter ist letztlich, Mats und ich, wir kommen ja beide aus sehr verschiedenen Welten. Und deswegen wollen wir uns hier immer mal wieder ein Thema vornehmen, mit dem sich der eine auskennt und der andere überhaupt nicht. Und ich mache heute mal den Anfang, indem ich ein Konzept aus der IT erkläre, die im Mainstream schon sehr angekommen ist mittlerweile und sich viele schon, also den Begriff kennt jeder und damit beschäftigen sollte sich vielleicht jeder auch mal ein bisschen, weil es für jeden mal interessant sein könnte vielleicht oder man wissen sollte, ob es interessant ist oder nicht. Und wovon reden wir? Wir reden von Bitcoin. So.
Und da habe ich dem Flo natürlich sehr gerne das Feld überlassen, weil das ist einer der Bereiche, wo ich mich liebend gern als Idiot oute, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Und es ist jetzt tatsächlich ein sehr authentisches Format, weil ich ihn wirklich irgendwann mal gefragt habe, was es damit eigentlich auf sich hat mit diesen Bitcoins und mit dieser Blockchain und alles.
Genau.
Und dann haben wir beschlossen, machen wir doch gleich was für den Podcast draus.
Genau, und ich bin halt dann nochmal hergegangen, habe wirklich auch mal meine Gedanken dazu aufgeschrieben einmal und dann noch ein paar Dinge mit Quellen unterfüttert und meine eigenen Lücken geschlossen. Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich mich da tagtäglich mit beschäftigen oder so. Und geschaut, was da heutzutage so passiert. Und letztlich geht es um Bitcoin und dann geht es um die Blockchain, wie der Matze gerade schon gesagt hat. Und die Blockchain ist die Technologie, die auch hinter der Bitcoin steckt, aber auch eine Technologie ist, die in anderen Bereichen verwendet wird. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal anfangen, sozusagen die Blockchain zu erklären. Und die Blockchain, zwei Begriffe, der Block und die Chain, also die Kette, ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen. Und diese Datensätze sind sozusagen die Blöcke. Und die werden mit kryptografischen Verfahren miteinander verkettet. So. Jeder neue Block von so einer Kette erhält also dann so einen kryptografischen Hash, heißt es dann. Also sind halt kryptografisch abgesichert. Was das genau heißt, ist jetzt egal an dem Sinne. Kann halt nicht jeder einsehen. Genau, also wir haben eine Blockchain, also eine Kette von Blöcken und wir wollen dieser Kette von Blöcken kontinuierlich immer wieder neue Blöcke hinzufügen können. Und in dem neuen Block ist immer ein Zeitstempel drin und so ein Hash und Transaktionsdaten. Dieser Begriff ist jetzt hier noch wichtig, Transaktionen. Letztlich haben wir damit eine Struktur, wo du Blöcke, die, also wir haben alte Blöcke, sagen wir beginnen eine neue Blockchain mit unserem ersten Block, der 2020, am 01.01.2020 geschrieben worden ist. Und wir schreiben jeden Tag, schreiben wir dann einen neuen Block in unsere Blockchain rein mit irgendwelchen Transaktionsdaten. Sage ich jetzt, was sind Transaktionsdaten? Ja, keine Ahnung. Denken wir an Banküberweisungen. Das ist das Einfachste. Also wenn wir uns in Richtung Geld bewegen, denken wir an Überweisungen, an diesen Transaktionen, an wen geht wie Geld. Letztlich, diese Transaktionen werden in diesem Block verschlüsselt. Und da schreiben wir jeden Tag, schreiben wir einen neuen Block da rein. Und das machen wir das ganze Jahr. Und je länger diese Blockchain ist, desto mehr Transaktionsdaten, alte Transaktionsdaten sind da eben drin verschlüsselt. Ja, die kann man jetzt nicht mehr direkt vielleicht einsehen, aber sie sind da drin und sind da drin verschlüsselt. So. Und unsere neuen Blöcke, also einen neuen Block, den wir schreiben, der hat immer Informationen aus den alten Blöcken in sich verschlüsselt und baut somit auf den alten Blöcken auf. Das heißt, und daraus entsteht sozusagen diese Kette, weil ja Verbindungen bestehen zwischen den Blöcken. Ja. Und du hast somit ja auch einen chronologischen Ablauf von den Blöcken. Und damit lässt sich dann ein Distributed Ledger umsetzen. Also ein Distributed heißt verteilt und Ledger ist ein Kontenbuch oder sowas in die Richtung. Was bedeutet das jetzt? Warum verteilt? Anstatt sich auf ein zentrales System zu verlassen, jetzt wirklich in der Buchhaltung. Also man sollte sich jetzt wirklich diese Transaktionen wie Buchungen vorstellen, wie man es aus einer Wirtschaftsvorlesung oder so vielleicht kennt. Oder aus BWL im Schulunterricht. Also die klassischen T-Konten und so weiter. Genau, anstatt ein zentrales System zu haben, auf das man sich verlassen muss, in dem alle Transaktionen dokumentiert werden, also ein Hauptbuch sozusagen, und das dann vor fremder Einflussnahme schützen zu müssen, also vor Hackerangriffen und Ähnlichem, kann man die Transaktionen mit dieser Blockchain-Technologie, also mit dieser Kette von Blöcken, dezentral speichern bei jedem Teilnehmer des Systems. So, Matze, ist verständlich? Kommst du soweit noch mit?
Ja, verstehe ich das richtig? Wenn ich jetzt, also normalerweise läuft es so, ganz viele Leute machen Überweisungen und das liegt jetzt dann alles auf dem Server von der, keine Ahnung,
Von
Sparkasse.
der Bank.
Also ganz viele Leute sind bei dieser Bank Kunde und machen ihre Überweisungen über diese Bank und alle Transaktionen, also Informationen, wie und wo das Geld von wo wohin geflossen ist, liegen bei dieser Bank. Weil das Geld ist ja per se nichts, das Geld ist ja nur Buchgeld. Sprich, es ist ja sehr, sehr wichtig zu wissen, wie oder was damit passiert. Wenn ich jetzt 100.000 Euro auf meinem Sparbuch habe, dann steht da ja kein reeller Wert dahinter. Das sind ja erstmal nur Zahlen, wenn man so will.
Klar, das Geld wird nicht tatsächlich bewegt, außer du willst es haben.
Genau.
Und auch dann
Und
wird es
jetzt
oft
ist
nicht
es so,
bewegt.
dass. Und bei Blockchain, also Black Friday-mäßig. Und bei Blockchain ist es jetzt so, dass es nicht bei der Bank liegt, sondern bei die Informationen über die Transaktion, sondern bei allen Kunden.
Genau, also was man dann eben mit dieser Blockchain machen kann, ist, dass man diese Informationen verteilt. Also was du jetzt gerade, du musst per se das Blockchain dann nicht ein Distributed Ledger System aufbauen, aber das macht man sozusagen damit, weil man dadurch einen riesigen Wert schöpfen kann und darauf basiert dann auch Bitcoin. So, genau, also wie du gesagt hast, anstatt einen Hauptserver, sage ich jetzt mal, zu haben, über den alles läuft, der alle Transaktionen verwaltet, liegen diese ganzen Transaktionen dezentral bei allen verschiedenen Teilnehmern des Systems. Das heißt, jeder Einzelne sozusagen, der ein Konto bei mir hat, kann eine Kopie von der Blockchain bei sich haben, zentral auf dem Rechner gespeichert. Also auf einmal werden aus einem System, das man sozusagen hacken müsste, um die Informationen zu manipulieren, müsste man, ja, ich sage jetzt mal, Tausende oder Millionen von Geräten manipulieren können, weil da überall diese Blockchain liegt. Und du kannst die Blockchain nur beeinflussen oder ändern, also manipulieren, wenn du die Mehrheit im System hast. Also es ist ein Peer-to-Peer-System, das heißt, jeder Teilnehmer des Systems ist gleichberechtigt. Und solange sich die Mehrheit darüber einig ist, kann niemand von außen reinkommen und eine falsche Kopie von der Blockchain reinschieben und irgendwelche Transaktionsdaten davon ändern. Das heißt, solange du genügend Teilnehmer des Systems hast, ist es extrem sicher im Vergleich zu einer normalen Bank, sage ich jetzt mal, oder so. Wenn wir jetzt bei diesem Geldbeispiel bleiben. Wie gesagt, diese Blockchain-Technologie ist an sich auch abstrahierbar und in was anderem anwendbar. Aber das ist der Kernmechanismus, der auch mit Bitcoin dann verbunden wird.
Ja, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir jetzt bei der Bitcoin-Geschichte bleiben, weil ich glaube,
Ja.
das kennen die Leute und das interessiert sie,
Genau.
zu wissen, was da jetzt genau dahinter steckt.
Genau. Also, lass mich
Wo
nochmal kurz
liegen denn
durchgehen.
jetzt
Also,
die Vorteile an so einer Geschichte? Also du hast gesagt, es ist extrem sicher. Bringt mir das vielleicht auch Vorteile bei internationalen Zahlungen? Weil wenn ich jetzt mein Hotel in Marokko oder so buchen will, dann nehmen die ja keine deutsche Überweisung an. Das mögen die ja gar nicht.
Gut, also de facto aktuell ist es in der Realität eher so, dass du mit Kryptowährungen nicht wirklich einen Vorteil hast in der Zahlung irgendwo. Einfach weil es zu wenig, glaube ich, in der Realwirtschaft verankert ist als Zahlungsmittel. Da gibt es noch zu wenige Systeme, sage ich jetzt mal, die das Firmen einfach machen, Kryptowährungszahlungen zu ermöglichen. Auch wenn es erste Ansätze dazu gibt. Auf jeden Fall. Da gibt es auch Firmen, die sich darauf spezialisieren und Apps, die es dafür gibt und so weiter. Es ist aber halt bei jetzt deinem Hotel in Marokko bestimmt noch nicht angekommen. Also so viel dazu.
Okay, aber was macht man dann damit? Ich meine, was man ja in den Medien mitbekommt, ist, dass Bitcoin inzwischen sehr viel Geld wert ist, was es davor nicht war. Und jetzt gibt es ja auch noch eine andere Währung. Ich weiß nicht, wer die gebaut hat und wie sie heißt, aber da steigt ja jetzt gerade wieder eine ganz stark im Kurs und Facebook möchte ja auch seine eigene Währung machen. Ich glaube, es wird auch von Seiten der EZB über einen
Ja.
digitalen Euro diskutiert,
Genau.
was, glaube ich, in eine ähnliche Kerbe schlagen soll.
Ja.
Was macht man denn aktuell mit so Kryptowährungen, die auf Blockchain basieren und warum steigen die so extrem im Wert?
Also, von dem, was ich jetzt dazu sagen kann, und ich bin jetzt da ja auch kein Experte, aber vielleicht gibt es da auch noch andere tiefergehende Gründe und so weiter. Aber, also erstmal, es gibt Bitcoin. Und es gibt Ethereum und es gibt viele, viele andere Kryptowährungen auch noch. Bitcoin ist nur die einzige, die wirklich kommerziell, sage ich jetzt mal, eingeschlagen hat. Und um Bitcoin gibt es sozusagen den größten Hype. Jetzt aber auch, also viele werden mitbekommen haben, dass Bitcoin in den letzten paar Monaten, ich glaube, der Kurs im Dezember oder November, Oktober, sowas, war noch wesentlich niedriger als jetzt, also im Sinne von verdoppelt bis verdreifacht. Wer damals sozusagen noch vor ein paar Monaten Bitcoin hatte, hätte jetzt theoretisch das doppelte Geld dann rausholen können. So, also der Kurswert ist sozusagen extrem gestiegen. Das gleiche ist bei Ethereum zum Beispiel tatsächlich passiert. Die waren bei 400 Euro vor ein paar Monaten und sind jetzt bei 1200 Euro. Woher kommt es? Bitcoin ist aktuell einfach ein Spekulationsgut, sage ich jetzt mal. Und das mehr als irgendwas anderes. Also es heißt zwar Kryptowährung und du kannst es theoretisch als Währung verwenden. Und es heißt ja auch immer, ja, es wird irgendwie auf dem Schwarzmarkt so verwendet oder was auch immer. Letztlich, es bietet dir halt Anonymität. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lässt sich drüber streiten. Es gibt genügend Leute auf dieser Welt, die gerne bar zahlen, damit nicht alle möglichen Informationen elektronisch über sie festgehalten werden. Und bei ihrer Bank dann landen und letztlich einsehbar sind. Die gleiche Anonymität würde dir sozusagen Kryptowährungen liefern, beziehungsweise Bitcoin liefern. Von daher, darüber kann man jetzt streiten. Aber wie gesagt, zurück zum Thema. Also Bitcoin ist, wie gesagt, eher Spekulationsgut aktuell als irgendwas anderes. Die Leute kaufen, weil es gerade wieder der Hype wieder aufgekommen ist, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, alles, was tatsächlich dahinter steckt. Die Leute glauben irgendwie an Bitcoin, weil es die Kryptowährung sozusagen ist. Und kaufen es, weil dann Hype dahinter steckt. Und weil man damit spekulieren kann. Aber ob es wirklich mehr ist als Casino spielen, wirklich mehr als Lotto spielen oder ins Casino gehen, ist es eigentlich nicht. Von dem, was ich verstehen kann davon.
Also, das finde ich interessant. Also, auch den Grundgedanken muss ich sagen. Ich stehe ja sowas grundlegend kritisch gegenüber. Ich bin da konservativ und habe keine Ahnung von IT. Aber so der Gedanke, dass man international anerkannt, wohl möglichst, sehr sicher und anonym bezahlen kann, ist ja interessant, weil Datenschutz wird ein immer größeres Thema, Globalisierung genauso. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Datenschutz zurück. Das habe ich jetzt falsch rum aufgezogen. Ich habe jetzt heute von Firefox erst eine Meldung gekriegt, dass die seit November etwa 1000 Tracker blockiert haben. Und jetzt ist Firefox ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein besonderer Browser, was das angeht. Das heißt, es ist ja ein verständlicher Wunsch, dass die Daten oder die persönlichen Daten, gerade wenn es um Zahlungsabwicklungen geht, nicht das ganze Internet fluten. Das geht ja auch niemandem was an. Und die Tech- und Internetkonzerne sind ja wirklich sehr unverschämt geworden, was das angeht. Also ist das ja ein Wunsch, den ich verstehen kann und warum ich glaube, dass da viele Leute Interesse dran hätten. Aber dass Bitcoin so extrem im Wert steigt, das konterkariert doch eine Werbung irgendwo, eine Währung irgendwo. Weil der Witz von der Währung ist ja, dass sie halbwegs stabil ist.
Geht immer noch rauf und runter und es stabilisiert sich nie.
Ja, genau, es macht ja dann keinen Sinn, damit zu bezahlen eigentlich.
Ja, das macht's schwierig. Von daher ist es auch interessant, wie sich das weiterentwickeln wird, ob sich das irgendwann mal stabilisieren wird. Damit es sich jemals stabilisiert, muss es sich als der internationale Standard, sage ich jetzt mal, oder was heißt Standard, durchsetzen, glaube ich. Also einerseits, ich meine, Bitcoin ist ja die Kryptowährung, die jeder kennt, sage ich jetzt mal. Von daher, es hat ja sozusagen den marktführenden Stand. Aber ich glaube, um wirklich als normale Währung anzukommen, muss es richtig in realen Wirtschaftssystemen ankommen, einerseits, und andererseits muss es halt mehr oder weniger die einzige Kryptowährung sein, die da ankommt, finde ich. Glaube ich zumindest. Damit sich ein Wert sozusagen etabliert. Ein stabiler. Weil ansonsten hast du immer diese Spekulationsmöglichkeiten. Also ich glaube, der große Punkt ist einfach, dass es wirklich in die realen Wirtschaftssysteme nicht so gut einfließen kann. Heißt, du kannst nicht wirklich damit zahlen oder selten damit zahlen. Und somit können es halt auch viel weniger Leute verwenden. Vielleicht würden es ja gerne auch mehr Leute als normale Zahlung verwenden können irgendwann. Aber der Punkt ist halt, es geht nicht wirklich, weil du kannst nur an wenigen Stellen mit Kryptowährung zahlen. Also ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, wo es es schon gibt. Ich habe gelesen, Tesla wollte es zum Beispiel erlauben. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Vielleicht machen sie das schon, dass du Autos bei Tesla mit Bitcoin kaufen kannst. Die Baumarktkette Home Depot, also ist was Amerikanisches auch, die ermöglichen auch Zahlungen über Kryptowährung. Und das gleiche bei AT&T und Starbucks. Die haben alle irgendwelche Lösungen etabliert, damit du theoretisch über eine App oder was auch immer mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zahlen kannst. Aber es ist halt nicht weit etabliert, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt, dass es als Währung sozusagen irgendwo ankommt. Aber ich habe ehrlich gesagt,
Also,
ich kenne mich zu wenig mit der Börse aus und mit Aktienverlauf und der ganzen Spekulationsschoße, ob das alleine sozusagen diesen ständig rauf und runter gehen, den Kurs irgendwann fixen würde. Weil letztlich ist es ja rein davon abhängig, wie viele Leute sozusagen die Aktie oder in dem Fall die Bitcoin kaufen und verkaufen wollen, wie hoch der Kurs ist und wie teuer die Währung ist. Und vielleicht hat da Bitcoin tatsächlich ein inhärentes Problem. Vielleicht sollte man das einfach sozusagen so nicht, sollte das einfach so nicht funktionieren. Weil das kannst du ja mit dem Euro auch nicht machen. Oder nicht wirklich. Ich meine, der hat auch einen Kurs.
es ist ein sehr spannendes Phänomen, dass wir hier in einer relativ stabilen Zeit, also jetzt kommt wieder der Geschichtsstudent raus, es hat ja immer Alternativwährungen gegeben, gerade in Krisenzeiten, so zwischen den Kriegen und dem Krieg, wurde zum Beispiel mit Zigaretten ganz viel gehandelt oder Lebensmittel, was ja gerade da war, weil Geld ja nichts wert war. Aber es ist ja sinnig, dass irgendwer das Monopol auf die Währung hat, weil eben der Wert sonst willkürlich schwankt und das funktioniert nicht. Darum wird es wahrscheinlich gerade auch sehr schlecht angenommen. Aber da möchte ich jetzt mal mit meiner bescheidenen Meinung den Vergleich ziehen. Ich glaube, das könnte sich ähnlich entwickeln wie Streaming-Anbieter. So, am Anfang gab es Netflix oder Spotify und das lief total super, weil die hatten alles auf einem Fleck und jeder hat da gebucht und die haben damit Geld verdient. Aber inzwischen drängen da ganz viele andere Firmen auf den Markt und man merkt, wie sich das zerfasert. So, jeder hat seine eigene Premium-Sendung, eigene Premium-Filme. Sprich, du musst eigentlich, wenn du alles sehen willst, bei allen ein Abonnement abschließen. Und ich glaube, so ähnlich wird sich es mit den Kryptowährungen entwickeln. Jeder wird da irgendwelche Features entwickeln und damit Kunden an Land ziehen oder Leute, die das haben wollen. Und dann einigt man sich auf nichts und das wird sich dann vermutlich nicht durchsetzen, weil, wie du vorhin so richtig gesagt hast, es muss ja eine Währung geben, damit es funktioniert, auf die sich alle einigen.
Genau. Worüber wir noch kurz sprechen könnten, ist Bitcoin Mining. Weil das ist so ein Begriff, den du, glaube ich, auch in den Raum geschmissen hast in der Vorbesprechung, wo man gesagt
Ja,
hat,
das habe ich. Ich bin beeindruckt, dass du was gefunden hast.
ja, ist jetzt nicht so schwer in dem Sinne. Bitcoin Mining kann man sich tatsächlich vorstellen wie, also Mining ist ja sozusagen Bergwerk. Bergarbeit. Ich weiß nicht, wie ich es am besten im Deutschen übersetze. Aber man kann sich vorstellen, wie das Graben nach Gold wirklich, das Bitcoin Mining. Also Bitcoin ist in dem Falle das Gold und wir graben nach dem Gold. Wie funktioniert das jetzt? Wie macht das Sinn in dem Ganzen, was wir jetzt vorher erklärt haben? Wo ziehen die Bitcoin raus? Bitcoin Mining ist ein Prozess, bei dem Rechenleistung zur Transaktionsverarbeitung und zur Absicherung und Synchronisierung zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, dieses Erstellen von neuen Blöcken und das Verpacken der Informationen sozusagen in einem Block und dass diese Blöcke so, oder dass ein Block sozusagen der nächste Block in der Blockchain sein darf und alle Nutzer sich dann einig sind und synchronisiert sind, damit die Blockchain überall gleich ist, weil nur so kann es ja abgenommen werden. Dafür wird viel Rechenleistung benötigt. Und diese Arbeit, die sehr, sehr ressourcenaufwendig ist, wird als Bitcoin Mining bezeichnet. Und das ist sozusagen ein dezentrales Bitcoin-Rechenzentrum, wo sich Leute theoretisch jede Privatperson und aber auch viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dieses Mining übernehmen. Und das ist sozusagen der Job des Miners und seine Belohnung ist es dann, dass er einen Bitcoin dafür bekommt. So grob gesprochen. Wie die Entlohnung jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber es ist der Job des Miners sozusagen, einen neuen Block dieser Kette hinzuzufügen und eben alles zu synchronisieren und so weiter. Und für diese Arbeitsleistung bekommt ihr dann einen Bitcoin. So.
Sehr spannend, vielen Dank. Wie der Flo drauf gekommen ist, beziehungsweise wie ich drauf gekommen bin und ihn dann ganz naiv gefragt habe. Ich habe mal einen Artikel gelesen, ich glaube, es war in der NZZ, das Medium der Wahl, wenn es um Auslandsberichte geht, über einen Mann irgendwo in Südamerika, der in irgendeinem Kaff ganz weit ab vom Schuss, in mehreren Scheunen so eine Bitcoin-Farm betreibt. Und es müssen ja mehrere Häuser sein, die bis unter das Dach vollgestellt sind mit Computern und den entsprechenden Kühlanlagen und die dann eben Bitcoins farmen bzw. minen. Und da wollte ich vom Flo gerne wissen, was dieses Minen denn ist.
Ja, genau.
Und jetzt
Zu
wissen wir
der
es zum Glück,
Frage
das scheint
jetzt.
ja irgendwie auch, irgendwas scheint ja da auch dran zu sein, sonst würde der Mann ja nicht irgendwo mitten in Südamerika im Dschungel hocken.
Genau, also zu der Frage, ob jetzt jeder seinen Rechner anwerfen sollte und na nach einer Bitcoin suchen sollte, sprichwörtlich suchen natürlich nur, damit als Privatperson Geld zu verdienen, ist zumindest mittlerweile eher sch oder schwer, nicht eher schwer, sondern wirklich schwer. Die Konkurrenz ist da groß und es gibt jede Menge Firmen, die sich bereits darauf spezialisiert haben. Also letztlich, wenn du es machen hättest wollen, dann bist du schon Jahre zu spät. So, die Einstiegskosten sind da ebenfalls sehr hoch. Also du brauchst ein spezielles Gerät dafür. Du kannst es nicht einfach auf deinem Privatrechner daheim machen oder so. Ich hatte da ein Gerät vor mir. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß oder was auch immer. Aber mir wurde da dann ein Gerät gleich vorgeschlagen, das ich doch kaufen möchte. Zum Bitcoin-Mining und das war so ein Einstiegsmodell irgendwie und das kostet 3000 Euro. Also es ist halt ein Spezialrechner, der wirklich fürs Bitcoin-Mining da ist und extrem starke Rechenleistung scheinbar hat oder was auch immer. Und genau, so viel dazu. Also wirklich Geld damit zu verdienen, kann man scheinbar einfach vergessen.
Dann lass uns doch, ich glaube, jetzt meine ich, dass wir viel gelernt haben. Und das
Ja,
ist
genau.
Zeit
Ich
für ein
glaube, damit
bisschen
können wir das Thema
Zusammenfassung ist.
abschließen. Es war jetzt doch umfangreicher, als wir vielleicht vorher dachten.
Aber nein, es war nicht zu umfangreich, es war genau richtig, es ist ein kompliziertes Thema. Und ich glaube, es geht vielen so wie mir, dass sie wenig darüber wissen und jetzt froh sind, was gelernt zu haben. Da ich ja der Belehrte bin, würde ich mir jetzt einfach mal herausnehmen, das zusammenzufassen. Bitcoin oder also Blockchain im Allgemeinen und Bitcoin im Speziellen ist eine Technologie, die gewisse Transaktionsvorgänge dezentral verteilt. Sprich, wir haben eine gewisse Anzahl an Usern und jeder hat denselben Datensatz auf dem Rechner über das, was alle gemeinsam tun. Zum Beispiel Überweisungen. Wenn wir jetzt beide Mitglieder bei Bitcoin sind, hast du den Datensatz über deine und meine Überweisungen und ich habe den Datensatz über meine und deine Überweisungen. Genau identisch. Und dadurch ist das System extrem sicher, weil du jeden Teilnehmer oder ja, mehr als die Hälfte der Teilnehmer hacken müsstest, um da ein krummes Ding zu drehen, zum Beispiel Geld abzuzweigen.
Genau.
Die Dienstleistung wird von irgendwelchen Menschen mit Rechenzentren erbracht. Das ist dann das Bitcoin Mining. Die wickeln das ab, die verteilen die Buchungen, also fügen Blocks zur Chain hinzu. Verstehe ich das richtig? Und in diesen Blocks sind dann die Transaktionen enthalten und ganz viele Blocks machen die Chain aus und die Chain ist auf jedem Rechner oder bei jedem User gleich.
Ja, und die Miner kümmern sich auch darum, dass es synchron ist, alles und so weiter.
Und diese Miner bekommen dafür Bitcoins. Und das kriegen sie, weil Bitcoins zurzeit sehr, sehr viel wert sind. Sie sind ein Spekulationsgut. Eigentlich sind sie als Währung gedacht, aber dafür derzeit noch ungeeignet, weil sie sehr starken Preisschwankungen unterliegen.
Genau, weil sehr gerne und sehr viel damit spekuliert wird, einfach immer noch.
Genau. Da,
Das ist ja auch
aber es
eher ein
gibt viele
anhaltender Trend
Vorteile.
tatsächlich. Also es geht ja auch schon seit Jahren so eigentlich.
Genau,
Es ist
also
nur
ich habe
gerade
davon von
wieder
keinem
ein
gehört, der
heißes
damit
Thema.
gerne bezahlt, sondern nur Leute, die sich das kaufen, damit sie reich werden damit. Oder,
Ja.
also, sie würden gerne.
Mir ist tatsächlich vor einer Weile ein Video vorgeschlagen worden, das war ganz witzig. Um das Thema abzuschließen dann damit. Das Video war, glaube ich, 7 Jahre alt. Und der meinte, jeder, der heute nicht einfach 100 Euro investiert oder was auch immer, halt so ein bisschen Geld dafür ausgibt und ein paar Bitcoin kauft, ist eigentlich dumm. Und der Mann wird jetzt auch reich sein, glaube ich. Ja, zumindest in der Vergangenheit.
Dann hoffe ich, haben wir euch bereichert und kommen wir zu unserer letzten Rubrik, oder?
Genau,
Oder
Matze, ich übergebe
vorletzten.
dir wieder das Wort.
Dann haben wir beschlossen, da wir auch große Freunde von Popkultur sind, dass wir euch jeden Monat ein Fundstück vorstellen wollen. Sei es ein Musikalbum, ein Song oder ein Film oder eine Serie, die uns besonders gut gefallen, die handwerklich gut gemacht sind, innovativ oder einfach nur gut unterhalten. In seltenen Fällen wird es vielleicht auch mal ein Buch sein, was heute ist tatsächlich auch so ein Fall, aber wir werden sehen, wie oft das in der Zukunft noch vorkommt. Unser erstes Fundstück heißt The Gentleman. Es handelt sich hierbei um eine Actionkomödie von 2019 unter der Regie von Guy Ritchie. Der hat davor schon Snatch gedreht mit Brad Pitt und Jason Statham und die beiden Sherlock Holmes-Filme mit Robert Downey Jr., wo man seit zig Jahren vergeblich auf eine Fortsetzung wartet. Außerdem hat er vor ein paar Jahren King Arthur, Legend of the Sword gedreht, mit dem unfassbar gut aussehenden Charlie Hunnam in der Hauptrolle. In The Gentleman geht es um den Haschmagnaten Mickey Pearson, gespielt von Matthew McConaughey, der gerne sein Imperium verkaufen möchte und es ihm sehr viele sehr böse Gangster abluchsen wollen. Des Weiteren gibt es den wunderschönen Charlie Hunnam in der Rolle seines Assistenten und seiner rechten Hand und den König der kitschigen Romcoms Hugh Grant in der Rolle als schmieriger Privatdetektiv, der die beiden erpressen möchte. Wie bei Guy Ritchie nicht anders zu erwarten, vor allem bei einem Film, der in England spielt, brilliert der Film vor allem durch seine sehr spannenden, sehr ulkigen und vor allem urbritischen und klischeebehafteten Charaktere. Das hat ihn auch bei Snatch schon stark ausgemacht. Also der Film besticht durch seine lockere Rahmenhandlung gepaart mit einer sehr, sehr spannenden Binnenhandlung. Es springt immer wieder zwischen sehr gut geschriebenen und aberwitzigen Szenen und na doch spannenden Handlung hin und her, die ohne exzessive Gewaltdarstellungen auskommt, also, sondern einfach ein guter Actionfilm mit ein paar Schlägereien, der ganz hervorragend unterhält und dabei gleichzeitig aber nicht platt ist.
Nee, ich glaube, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich möchte heute The Humans von Matt Haig vorstellen. Eines der wenigen Bücher, zu denen ich mich mal aufraffen konnte in Corona-Zeiten und das ich wirklich auch genossen habe. Und ich habe jetzt hier so eine Art Klappentext vor mir, den ich euch jetzt einfach mal präsentieren werde und dann werde ich noch ein paar Gedanken dazu loswerden. Unser Held, Professor Andrew Martin, ist tot, bevor das Buch überhaupt beginnt. Wie sich jedoch herausstellte, war er kein netter Mann, wie der außerirdische Betrüger, der jetzt seinen Körper besetzt, herausfindet. Auf die Erde geschickt, um Beweise dafür zu vernichten, dass Andrew ein großes mathematisches Problem gelöst hatte, lernt der Außerirdische bald mehr über den Professor, seine Familie und die Menschen, als er jemals erwartet hatte. Wenn er sich in seine eigene Frau und seinen eigenen Sohn verliebt, die keine Ahnung haben, dass er nicht der wahre Andrew ist, muss der Außerirdische wählen, ob er seine Mission erfüllt oder nach Hause zurückkehrt, ob er seine Mission erfüllt oder nach Hause zurückkehrt oder hier auf der Erde ein neues Zuhause findet. So, also wir haben einen Professoren, der von einem Alien übernommen wird sozusagen und diese außerirdische Rasse, die den Menschen weitaus überlegen ist und dann wird dieses Alien eben auf die Erde geschmissen als Andrew Martin und lernt von außen stehend, also aus einer ganz neuen Perspektive sozusagen, die Menschen kennen und seine eigenen Mitmenschen, also seine Familie, aber auch eben die menschlichen Gewohnheiten und unsere ganzen komischen Dinge, die wir tun, weil wir sie tun, weil wir sie schon immer tun, die er dann hinterfragt und als absurd sieht und uns als komisch und primitiv erstmal betrachtet und uns überhaupt nicht versteht. Und es gibt, er gibt sehr, sehr witzige Interaktionen, sage ich jetzt mal zum Teil, und sehr, sehr witzige Gedankenspiele und lässt einem die komischen Dinge hinterfragen. Und es ist ein sehr interessantes Gedankenspiel auch und also wahnsinnig toll geschriebenes Buch und gibt einem richtig Lust, mal drüber nachzudenken, was man alles für komische Sachen macht. Und den Blick eines Aliens sozusagen drauf zu werfen. Und ich kann es nur empfehlen. Und ich fand tatsächlich, dass diese eben diese Beobachtungen sozusagen der Menschen in Anführungszeichen, dieser komischen primitiven Rasse, dieser komischen primitiven Spezies, wesentlich interessanter an dem ganzen Buch als die eigentliche Storyline sozusagen. Zwar auch gut ist, also ich will jetzt da nichts schmälern in irgendeiner Weise, aber das ist das, was den Charakter und den Charme von dem Buch ausmacht. Und ich weiß nicht, ich habe vorher, sowas in die Richtung habe ich vorher, glaube ich, noch nie so gelesen. Also es ist wirklich ein bisschen unvergleichlich, für mich zumindest. Ich bin aber jetzt auch nicht der Belesenste und ich kann es nur empfehlen für jemanden, der auch was Leichtes sucht. Ich habe es im englischen Original gelesen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so ein Blick aus der dritten Perspektive. Und vor allem, was mich so ein bisschen anfixt, ist, ich stehe auf Bücher, also nicht, dass ich so viele lesen würde, aber allgemein, ich stehe auf Storylines, die einen Subtext vermitteln und wo die Story eigentlich mehr so Beiwerk ist. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier in unserer Rohversion bei 1 Stunde 33 bei der Aufnahme. Ich glaube, wir haben den Leuten genug zugemutet und können langsam zum Ende kommen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, wir bringen es jetzt hier zum Ende und heute hat Matthias die Ehre, uns alle nach Hause zu bringen, sozusagen.
Und die Ehre gebührt tatsächlich nicht mir, sondern dem großartigen russischen Lyriker Sergei Schnurow, dessen Zeilen ich euch in unserer neuen Rubrik und letzten Rubrik Literarische Leckerbissen in die Nacht entlassen möchte, wie der Flo schon so schön gesagt hat. Ich zitiere hieraus aus seinem Werk Voyage. Svet vai patruke suke, rastu jestat Facebook. Vielen Dank.
In diesem Sinne war es das für uns von unserer Seite für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und dass unser neues Konzept auch bei euch Anklang gefunden hat. Wir freuen uns auf unser Feedback. Wir werden auch auf Instagram mal wieder ein bisschen Aktivität zeigen in naher Zukunft. In diesem Sinne, ich hoffe, unser neues Konzept hat euch gefallen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Das war's von mir und von Matze und bis zum nächsten Mal.